Eine Frau mit langem schwarzen Haar. Ihr Gesicht liegt im Halbdunkel wie unter einem Schleier. Nur auf ihren nackten Körper, ihren Busen, ihren Bauch fällt gleißendes Licht. Sie fixiert den Betrachter, lodernd voller Provokation.
Die Sünde. Saugend mit glühenden Augen, weißen Brüsten, wollüstig, strotzend, lockt das nackte Weib zur Verführung. Aber gleich neben dem lockenden Antlitz züngelt die giftige Schlange.
So hat der Künstler selbst dieses Bild einmal umschrieben, 1892, am Rand einer Vorskizze. Es war Franz Stuck, gerade mal 30 Jahre alt. Heute schauen wir bei einem Rundgang durch die historischen Atelierräume des Malers in der Münchner Villa Stuck fast ein bisschen belustigt auf diese Bild- und Fleischgewordene erotische Fantasie des 19. Jahrhunderts, diese skurrile Mischung aus Eva, femme fatale und Ungeheuer.
Die Sünde. Eine Sünde. Naja. Es gibt, ich glaube, 12 Sünden. Überall verstreut, auch im Ausland noch.
Josef Adolf Schmoll, genannt Eisenwert, 93 Jahre alt, lange Professor für Kunstgeschichte an der Technischen Universität München. Ein Kenner, wie es kaum einen zweiten gibt. Ein Pionier der Moderne und fast noch ein Zeitzeuge der Sezessionsbewegung.
Das ist ja parallel zu Munchs Madonna, ein ähnliches Thema, ein Halbakt oder Dreiviertelakt, aufgeladen mit Erotik. Bei Munk sind in den Rahmenleisten Samenfäden ganz bedeutungsschwer. Hier ist es eben die Schlange, der Hinweis auf die Erbsünde. In ihrer Dicke eigentlich eine Boa Constrictor, also eine Würgeschlange in der Dicke mit diesem grässlichen Kopf. Auf dem schönen Weib, das ist natürlich aufregend.
Ja. 1893 aber, als die Sünde zum ersten Mal in einer Ausstellung in München gezeigt wurde, war das Bild nichts weniger als eine Sensation.
Der Ruhm des Bildes trieb uns durch die Säle. Nirgends verweilten wir und öffneten die Augen erst, als wir ihm gegenüberstanden. Ein Halbkreis von Neugierigen umgab es. Nun starrten wir auf die Haar- und Schlangennacht.
So beschreibt der Münchner Arzt und Lyriker Hans Karosser Jahre später in seinem autobiografischen Roman »Das Jahr der schönen Täuschungen« die Wirkung der Sünde und fügt hinzu:
»Viele hielten die Sünde für das größte Kunstwerk aller Zeiten.«
Und viele für den größten Sündenfall. Dem Bann des Bildes konnte sich damals kaum einer entziehen. In Scharen strömen die Münchner in die gerade eröffnete Ausstellung einer neuen Künstlergruppe, die sich provokant die Sezessionisten nennt, Abspalter. Seit einiger Zeit haben sie sich in der so behaglich gewordenen Stadt in Stellung gebracht. Franz Stuck ist einer der Initiatoren dieser Bewegung und der Skandal um sein Bild, der lang ersehnte Befreiungsschlag und der Beweis dafür, dass die schläfrige Residenzstadt nur darauf gewartet hat, aus ihrer königlich-bayerischen Ruhe wachgerüttelt zu werden. Heute aber ist die Münchner Sezession anders als die Wiener kaum im allgemeinen Bewusstsein verankert. Dabei war sie die erste, die diesen Namen trug. Sie galt auch als eine der wichtigsten und berühmtesten, weil mit ihr die deutsche Sezessionsbewegung ihren Anfang nahm. Früher als in Wien oder Berlin wurde damit in München eine künstlerische Erneuerung ausgelöst, die bis zum Ersten Weltkrieg wirken und den Weg freimachen sollte für die Avantgarde, aber von vorn.
Die Sezessionen alle insgesamt wollten eben, dass das Neuere gewürdigt wird. Und man kann nicht sagen, dass sie einen einheitlichen Stil hatten. Das keineswegs. Es war immer ein Stilgemisch, eine bunte Palette von verschiedenen Richtungen. Da gab es ja also einmal schon die Bewegung des Plein Air, das heißt der Freilichtmalerei, also dass man rausging in die Landschaft. Damit hatten einige ja schon früher angefangen, auch in Frankreich. Und das empfand man schon mal als eine Art Revolte gegen die alte Akademie.
Eine Entwicklung, die an München zunächst vorbeigeht. Vielleicht, weil hier viele Jahre lang alles etwas zu gut gelaufen ist.
Im Anfang der 70er Jahre hob sich die Nachfrage nach Münchner Bildern in ganz ungeahnter Weise. Große und kleine Meister hatten alle Hände voll zu tun und waren kaum imstande, der großen Nachfrage von Seiten der Kunsthändler nachzukommen. Diese goldene Zeit dauerte bis in die 80er Jahre hinein, und die Münchner Künstlerschaft lebte zum weitaus größten Teile von amerikanischem und englischem Gelde. Unterdessen hatte sich jedoch im Auslande ein mächtiger Aufschwung der Kunst vorbereitet, und zahlreiche Künstler verschiedener Nationalitäten überraschten die Welt plötzlich durch eine außerordentliche Originalität.
So werden die Sezessionisten später in ihrem Memorandum von 1892 jene Zeit vor ihrer Gründung resümieren. Die Jahre, in denen sich allmählich, erst im Untergrund und dann ganz offen, der Widerstand gegen die etablierte und kommerzialisierte Kunst formiert. Schon seit Mitte der 1870er Jahre beklagen viele den Stillstand in der Stadt. Aber sie finden kein Gehör. Nicht einmal als peu à peu die Käufer für Kunst aus München ausbleiben, nachdem die Sammler die französischen Impressionisten entdeckt haben und ihre hellen, farbigen, lichtdurchfluteten Landschaftsbilder. Es sind die selbstgefälligen etablierten Münchner Malerfürsten wie Wilhelm von Kaulbach, Karl Theodor von Piloty oder Eduard von Grützner, die seit Jahren mit ihrem gleichmacherischen Regime, wie es die Sezessionisten später messerscharf analysieren, jede Entwicklung blockieren, die allein entscheiden wollen, welche Bilder auf den alljährlichen Massenausstellungen der Münchner Künstlergenossenschaft im Glaspalast zu sehen sind und welche nicht, deren langjähriger Präsident kann im Nachhinein vielleicht als der verbissenste Verfechter des alten Stils, als der heftigste Kritiker der Sezession gelten. Franz von Lenbach, berühmt für seine wortgewaltigen Reden gegen die aus dem Ausland kommende Moderne und die hitzigen Debatten am berühmten Künstlerstammtisch Allotria, die ab 1888 letztlich immer wieder um dieselben Fragen kreisen. Wie viel internationale Kunst, wie viel Einfluss aus dem Ausland verträgt die Stadt? Die Antwort der alten Garde darauf ist eindeutig.
Wir Münchner wollen die Ausstellungen machen. Die Fremden sollen zugelassen werden, aber in München soll man die Münchner Kunst sehen.
Die Münchner Kunststudenten dagegen, darunter Franz Stuck und auch ein gewisser Lovis Corinth, wollen mindestens einen jährlichen internationalen Salon in die Glaspalastausstellung integrieren, statt wie bisher eine einsame internationale alle 4 Jahre. Der Streit zieht sich mehrere Jahre hin. Dann eskaliert er. Es beginnt wie eine Verschwörung. Am 29. Februar 1892 treffen sich im Atelier von Josef Block 11 Münchner Künstler. Blocks Professor Bruno Piegelhain, 3 weitere Akademieprofessoren Fritz von Uhde, Hugo von Habermann und Paul Höcker. Der junge im Glaspalast bereits mit einer Goldmedaille ausgezeichnete Franz Stuck. Außerdem Heinrich Zügel, Gotthard Kühl, Viktor Weishaupt und Otto Hirl de Ronco. Unter der Federführung des jungen Dachauer Malers Ludwig Dill verfassen sie den Aufruf, der alles ins Rollen bringt.
Kollegen, der Kampf, der jahrelang geheim geführt wurde, ist nun mit Erbitterung an der Oberfläche entbrannt. Es ist der Kampf der unzufriedenen und gekränkten Mittelmäßigkeit gegen das Künstlertum.
Mit einem Schlag ist aus der Stammtischdebatte ein handfester Eklat geworden, der sich rasch bis in die höchsten Regierungskreise und auch ins Wittelsbacher Herrscherhaus auswirkt. Die Ereignisse überstürzen sich. Noch im Februar gibt die Gruppe der 11 ihre Trennung von der Künstlergenossenschaft, der offiziellen Künstlervereinigung der Stadt, bekannt. Neben der Forderung einer jährlichen internationalen Ausstellung kommen jetzt auch künstlerische Argumente ins Spiel. Und es ist nicht mehr von einer Debatte die Rede, sondern von einer
Revolte des Künstlertums gegen die unzufriedene und gekränkte Mittelmäßigkeit,
wie es Ludwig Dill formuliert.
Die Aufregung in der Stadt reichte bis in die untersten Schichten der Bevölkerung,
schreibt der Kunstkritiker Hermann Ude Berneis.
Der Streit ging um eine neue Kunst, ein neues Schauspiel, eine neue Oper, um ein frisches Leben in einer verstaubten Atmosphäre.
Einen Monat später, am 4. April 1892, der nächste Schritt. 100 Münchner Künstler versammeln sich im Kunstgewerbehaus, wo sie ihren eigenen, von der offiziellen Genossenschaft unabhängigen Verein gründen, den Verein Bildender Künstler Münchens.
Wir, die Künstler, wollen uns nicht länger von malenden Juristen und Parlamentariern bevormunden lassen.
Das berühmte Memorandum der Sezession, politisches Programm und Manifest in einem. Georg Hirt, Herausgeber der Münchner Neuesten Nachrichten und so etwas wie der Pressesprecher der Sezessionisten, veröffentlicht es am 21. Juni 1892 in seiner Zeitung. Jetzt kann jeder lesen, worum es wirklich geht.
Die repräsentativen Münchner Ausstellungen müssen Eliteausstellungen sein. Die Interessen des rein künstlerischen dürfen von keinerlei anderen Interessen alteriert oder gekreuzt werden. Gleiches Recht für alle können wir weder versprechen noch einräumen. Man soll auf unseren Ausstellungen Kunst sehen und jedes Talent, ob älterer oder neuerer Richtung, soll seine Blüte reich entfalten können. Im Fortschritt allein ist die lebendige Kunst.
Da hat gebrodelt, ne? Er hat gesagt, du machst dir keine Vorstellung, wie die Münchner da mitgegangen sind damals und Partei ergriffen haben, in einer Form, wie das heute gar nicht mehr möglich ist. Wirklich, woran liegt denn das? Warum gibt's das heute nicht mehr?
Norbert Hirl de Ronco, Enkel von Otto Hirl de Ronco, einem der Mitbegründer der Sezession. Fieberhaft beginnt die neue Gruppe jetzt, nach eigenen Ausstellungsräumen zu suchen. Doch sowohl das Kultusministerium als auch der Magistrat der Stadt München stellen sich quer.
Unsere Ausstellungskämpfe machen uns ziemlich zu schaffen. Doch hoffe ich, dass wir demnächst eine Aufforderung aus einer anderen Großstadt bekommen. Die Konkurrenz wird den gesalbten Herren vielleicht doch die Augen öffnen,
schreibt Otto Hirl de Ronco im Juli 1892. Erst jetzt fällt der Begriff Sezession. Abspaltung im doppelten Sinn. Von der alten Garde, aber auch von staatlicher, politischer, kurz von jeglicher nicht-künstlerischer Bevormundung. Die Zeitungen reagieren scharf und Franz von Lembach prophezeit wütend:
Die Sezession wird ihre verheerenden Wirkungen noch zeigen.
Einer, der von Anfang an ein wenig zwischen den Fronten zu stehen scheint, ist Prinzregent Luitpold. Atelierwanze nennen ihn viele Künstler heimlich, weil er sie so gern besucht. Auch Otto Hirl de Ronco, in dessen Atelier in der Thorwaldsenstraße im Münchner Stadtteil Neuhausen, wie sein Enkel erzählt.
Er kam ja dann immer zu ihm ins Atelier, wie er alter Herr war, und stieg in den Olymp hinauf, wie der Luitpold gesagt hat, zum Olymp. Der hat ihn sehr geschätzt, ja. Obwohl er ihm übel genommen hat, jahrzehntelang, dass er die Sezession gegründet hat. Der war ganz dagegen, der Luitpold scheinbar.
Es gibt viele sehr begabte, aber heute fast in Vergessenheit geratene Maler der Sezession. Otto Hirl de Ronco ist merkwürdigerweise einer davon. Und das, obwohl er zu ihren überzeugtesten Anhängern gehörte, 1892 mit 33 Jahren bereits einer der Initiatoren des ersten Aufrufs war und sich länger als die meisten anderen noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als Sezessionist verstand. Er war in München aufgewachsen, als Sohn des königlich-bayerischen Bezirksgerichtsrats Alois Hirl und der Sängerin Priska Lautner. Schon früh erkannten die Eltern seine Begabung und förderten ihn. Er bekam Malunterricht, besuchte bereits mit 15 die Kunstschule und wenig später auch die Akademie der Bildenden Künste in München, wo er Meisterschüler bei Wilhelm von Dietz wurde.
Er war sehr selbstbewusst und wollte seinen eigenen Stil entwickeln, was ihm ja auch gelungen ist, nicht? Er hat aber alles versucht, eben von der Historienmalerei. Dann ging er weg und dann hat er sich bewusst davon abgesetzt. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass er ein hervorragender Porträtist war.
Mit 22 hatte er seine erste Einladung nach Paris. Das war der Beginn seiner Karriere.
Sein erster Auftrag war ja das große Bild von der Französischen Revolution, Riesengemälde. Und das war die Verhaftung Ludwig des 16. in Varennes und vorher die Erstürmung der Tuilerien. Und da ist diese schöne Geschichte passiert. Da rief eines Tages ein Herr aus Paris an, von Lavin, hat gesagt, er ist beauftragt von einem Gremium, dieses Bild von Otto Erlduranko zu kaufen, um es dem de Gaulle zu schenken. Also, dann hat er gesagt, 800.000 D-Mark als Angebot, als erstes. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, das ist nicht mehr da. Das ist nach dem Krieg verschollen und kein Mensch weiß, wo diese Bilder hingekommen sind. Weg.
Seit vielen Jahren bemüht sich der Architekt Norbert Hirlduranko zusammen mit seiner Frau um das Erbe des Großvaters. Er hat eine kleine Monographie herausgegeben, kauft und sammelt alles, was er finden kann. Und so ist in seinem Haus in Kreiling bei München mittlerweile fast ein kleines Hirlduranko-Museum entstanden.
Das Bild von meiner Mutter da, das liebe ich sehr. Das hat sich noch erhalten. Und das ist da, das hier links, ist die Gisela von Bayern, die Frau vom Prinz Leopold von Bayern, vom Generalfeldmarschall. Da ist das Grau ungeheuer. Das ist wunderbar. Der Urgroßvater Perfall hier. Aber das hat er später gemalt. Das war ganz kaputt, das Bild. Haben wir noch jetzt erworben vor ein paar Jahren. Das ist sein Jugendbildnis da. Das liebte ich so.
Ein Selbstporträt, 1890. Otto Hirlduranko malt sich als blassen jungen Mann mit Vollbart, in hellem Anzug, einen weißen Schal um die Schultern, einen Zigarillo lässig im Mundwinkel. Sein Blick, ernst, fast melancholisch, aber auch sehr entschlossen.
In München gehörte ich zu der künstlerischen Jugend, die sich vom Regiment Lenbachs lossagte und eigene Wege ging.
So beschrieb er viele Jahre später in seinen Erinnerungen die Aufbruchszeit in diesen Jahren.
Wir, Gründungsmitglieder der Sezession, Habermann, Zügel, Piegelhain, Keller, Ude, galten allerdings als Umstürzler, als Leute, mit denen man nicht verkehren konnte. Kollegen, mit denen man sich früher geduzt, grüßten nicht mehr auf der Straße, wir galten als verfemt. Auch der Regent nahm sich unser erst an, nachdem wir im eigenen Ausstellungsgebäude am Englischen Garten unser Recht auf Dasein bewiesen und das übrige Deutschland aufmerksam gemacht hatten.
Das eigene Ausstellungsgebäude. Im Frühjahr 1893 wurde dieser Traum der Sezessionisten endlich wahr. Nach langwierigen Verhandlungen kann der Verleger Georg Hirt einen sechsstelligen Garantiefonds für seine Freunde einrichten. In der Prinzregentenstraße, gegenüber dem heutigen Haus der Kunst, findet der Verein ein Grundstück, das ihm der Münchner Hofbaurat Franz von Brandl, ein Verehrer der neuen Bewegung, für 5 Jahre kostenlos überlässt. Für dieses Eckgrundstück entwirft Paul Pfann, Architekt und Dozent an der Technischen Universität München, ein Gebäude mit 12 lichtdurchfluteten Ausstellungssälen, schlicht, funktionell und ganz in Weiß gehalten. Eine absolute Innovation und der denkbar größte Gegensatz zu dem offiziellen Glaspalast.
Keine dunklen, massigen Draperien, keine Schnitzereien und Vertäfelungen, keine tiefen, warmen, satten Farben, nichts von dem altherkömmlichen, schwerfällig würdevollen Prunk. Alles ist neu, frisch, modern, alles blinkt und blankt in weißlichem Stuck, in lichten, klaren Tönen. Licht ist die Losung der jungen Kunst.
Schreibt die Deutsche Illustrierte Zeitung ganz begeistert nach einer ersten Besichtigung. Und schon am 16. Juni 1893 kann hier die erste Ausstellung der Münchner Sezession eröffnet werden. In vielerlei Hinsicht eine Sensation.
Man hatte trotz der sehr bescheidenen Aufmachung das bestimmte Gefühl, am Beginn einer neuen Zeit zu stehen.
Notierte ein Besucher, der die Eröffnung miterlebte. Und der Schriftsteller Oskar Panitzer überschlug sich schier.
Herrgott, war das schön. Der Eintritt in die Sezessionistenhalle. Ich vergesse den Eindruck nimmer und nimmermehr. Ein innerer, unbezwinglicher Jubel. Und nun sind wir fertig. Wir sind erfrischt und gekräftigt. Keine Spur von Ermüdung, keine Erschlaffung vom Betrachten unübersehbaren Mittelguts von Kunstwerken. Wir haben wenig gesehen, aber das Wenige war kostbar.
Bei der Eröffnung verzeichnet die Sezession übrigens bereits 284 Mitglieder, darunter Symbolisten, Naturalisten, Impressionisten, Neuidealisten, Naturidylliker,
Also es ist sehr schwer mit den Stilbegriffen. Natürlich will das große Publikum immer alles einordnen. Aber die Stilbegriffe gelten nur immer in einer ganz bestimmten Richtung oder mit vielen Einschränkungen. Denn schon der nächste verwandte Maler hat einen anderen Ausdruck, verfolgt andere Ziele. So einfach ist das nicht mit den Stilen.
Man wird der Sezession wohl am ersten gerecht, indem man sie als Sammelbecken begreift, als höchst heterogene Allianz, als Interessengemeinschaft, wenn man so will, bestehend aus so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Lovis Corinth, Wilhelm Trübner, Peter Behrens, Max Liebermann, Alfred Böcklin, Ludwig Dill oder Adolf Hölzel. Und nicht zu vergessen die Kollegen aus dem Ausland, etwa ein junger Bildhauer aus Paris namens Auguste Rodin. Gemeinsam ist all diesen Künstlern eigentlich nur eins: Sie fordern bedingungslose Freiheit in der Kunst. Ein Bild der legendären ersten Ausstellung von 1893.
Ja, hier sind wir vor einem Bild von Slevogt, Ringerschule, die natürlich kühn ist als Thema. Die nackten Männer, einer liegt am Boden, der andere hat ihn also, wir würden beinahe sagen, im Schwitzkasten. Und einer steht da, der das Ganze mit beurteilt und ein weiterer Zuschauer. Das ist also ein Aktbild, das auch völlig unkonventionell ist, nicht? Völlig. Wunderbar die Hautfarben und die Lichtreflexe, nicht? Salambo, die lässt sich küssen von der Schlange. Wahnsinniges Bild, nicht? Wie sich die da rumringelt. Also die wollten dann Stuck noch übertreffen, nicht?
Das war aussichtslos. Stuck ist der Star der Münchner Sezession von Anfang an. Nicht nur wegen seiner Sünde, die so viele zu kopieren und zu variieren versuchten, sondern wegen seiner ganzen widersprüchlich schillernden Persönlichkeit.
Ein römischer Gladiator, ein Athlet, ein Kraftmensch, der wie ein wilder Kentaur in die müde, weiche Gegenwart hineinplatzt.
So wurde er einmal beschrieben. Noch 1893 wird Stuck zum jüngsten Professor der Münchner Akademie der Bildenden Künste ernannt.
Hat eine sehr bestimmende Art gehabt, hat wenig gesagt und so auch im Kreise seiner Kollegen und in der Sezession. Er hat wohl nicht sehr viel geredet, aber wenn er redete, dann war es mit Druck und eindrucksvoll. Und wichtig und hat etwas durchgesetzt. Er hat ja viel durchgesetzt. Ihm ist auch zu verdanken diese ganze Einrichtung der Sezession, nicht? Und die Plakate hat er gemacht mit der Athena, mit dem Athenakopf.
Neben den Stars die stillen, weniger bekannten Sezessionisten, zum Beispiel Ludwig Dill und die Dachauer Landschaftsmalerei.
Dill, ja, das sind eben die Dachauer Bilder mit den Bäumen, das ist auch interessant, so dass dahinter die Schicht, die hinter den Bäumen ist, nicht, die so aus dem Dunst auftaucht. Schon schön. Nicht scharf umrissen, die Bäume, nicht alle. Das gelbe Moor. Ja. Wirklich von Frankreich her gesehen, kommt das alles etwas spät. Merkwürdig, denn das, was da im 19. noch passiert ist in Paris, wenn Sie an Seurat denken und dann Signac und Matisse und von Picasso gar nicht zu reden, da versinkt das alles hier in etwas Provinzielles.
Das mag sein. Für München allerdings war die Sezession Herausforderung genug.
Woher ist die Sezession speziell in München gekommen?
Rätselt 1893 der Bayerische Kurier, einer der schärfsten Kritiker.
Im übersättigten Paris ist die neue Richtung entstanden. In jenem Paris, in dem die gute Gesellschaft beiderlei Geschlechts lieber eine Zote, einen Gassenhauer, als eine beethovensche Symphonie hört und ihre Lebensgeister mühsam durch Morphium, Atropin und Belladonna wach hält. Die neue Richtung konnte nur in Paris entstehen. Die verwischte Linienführung, der nebelhafte Hintergrund, die aufdringliche, knallbunte Farbgebung.
Doch die Ausstellung war ein Sieg auf ganzer Linie. Und schon ein Jahr später, 1894, können die Sezessionisten eine zweite Ausstellung verwirklichen, mit verschärften Auswahlkriterien. Diesmal wird sie sogar von der Atelierwanze persönlich eröffnet, dem zwischen Obrigkeit und künstlerischer Freiheit schwankenden Prinzregent Luitpold. Und Hugo von Hoffmannsthal jubelt:
Hoch, wie damals, seit dem Ausgang der Holbeinzeit, steht das Niveau der deutschen Malerei.
Für ein paar Jahre machen die Sezessionisten aus der verschlafenen Residenzstadt München die Kunstmetropole Deutschlands. Und München wird ein Vorbild für andere Städte. In Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Berlin und auch in Österreich, in Wien, bilden sich in den nächsten Jahren Sezessionen. Sie können sich bald mit der in München messen, ja übertrumpfen sie sogar, zumal hier, wie so oft, auf dem Höhepunkt schon wieder der Rückschritt folgt. Schleichend. Denn während besonders in Wien und Berlin der machtvolle Aufbruch in die Moderne gelingt, setzt in München bald eine Entwicklung ein, die Georg Hirt rückblickend die Sezession der Sezessionchen nennen wird, die Abspaltung in den eigenen Reihen. Eine Gruppe um Lovis Corinth gehört zu den ersten, die sich selbstständig machen. Einige werden an die Kunstakademien anderer Städte berufen, als Experten. Wieder andere nähern sich gefährlich denen an, die sie einst so kritisch beäugt haben. Franz Stuck etwa, jüngster Professor in München und Garant für den jährlichen Kunstskandal, erbt Franz von Lenbachs Position als omnipotenter Malerfürst der Stadt, inklusive Adelstitel. Und schon 1897, nur 4 Jahre nach dem großen Durchbruch, stellen die Sezessionisten aus pragmatischen Gründen wieder gemeinsam mit der Münchner Künstlergenossenschaft im Glaspalast aus. Die SEMA, die Luitpold-Gruppe oder die Scholle, das sind nur einige der Sezessionchen, die sich teilweise noch vor der Jahrhundertwende bilden. Sie sind von sehr unterschiedlichem Einfluss. Das Erstaunlichste dabei aber ist, wie schnell sich das Kunstverständnis vieler alter Rebellen wandelt. Als sich etwa die neue Künstlervereinigung München 1909 in der modernen Galerie Tannhauser präsentiert, schreiben die Münchner neuesten Nachrichten:
Entweder ist die Mehrheit der Mitglieder dieser Vereinigung unheilbar geisteskrank, oder wir haben es mit einer Gruppe von skrupellosen Hochstaplern zu tun, die bestens um die Schwäche unserer Zeitgenossen für Sensationen wissen und versuchen, diese große Nachfrage zu nutzen.
Zu den Hochstaplern gehören unter anderem Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Karl Hofer, Alfred Kubin und auch ein russischer Schüler von Franz Stuck, Wassily Kandinsky. Zusammen mit Franz Marek wird er nur 2 Jahre später, 1911, den revolutionären Blauen Reiter gründen. Die Sezessionisten haben ihm, ob sie wollten oder nicht, den Weg freigemacht.